Würdest du heute noch empfehlen, Banker zu werden?
Gute Frage. Wenn du auf einer richtig hohen Ebene bist, vergleiche ich immer mit Fußballtrainer, TrainerInnen. Wenn du in der Champions League nicht performst, ist die Trainerperson raus. Boom, sofort. Ab wo machst du das halt in solchen Gebieten? Das finde ich immer eine sehr schwierige Frage.
Kann man Trainerperson sagen?
Bitte?
Kann man Trainerperson sagen?
Habe ich jetzt gerade gesagt, ja.
Heißt das dann nicht TrainerInnenperson? Nein.
Es ist die Trainerperson.
Okay.
Hallo und herzlich willkommen, Mojo Leute.
Servus.
Wir sind wieder bei dem ungeskripteten Podcast Karma von Carsten und Max. Und heute als Gast, also mittlerweile sage ich es ja wirklich immer, es ist immer ein besonderer Gast oder eine besondere Gästin. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist da Thomas Rosenfeld, unser Beirat. Mitbegründer des Wealth Managements der Deutschen Bank, ehemaliges Vorstandsmitglied der BW Bank und mittlerweile heute Beirat von uns. Herzlich willkommen, Thomas. Geil, dass du es eingerichtet hast.
Vielen Dank, Max. Hallo, Carsten. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Richtig.
Vor allen Dingen, wir können jetzt auf jeden Fall so tun, als würden wir uns jetzt den ganzen Tag noch nicht gesehen haben. Aber Thomas, Carsten und ich waren erst davor bei einem, was war das, ein Strategie-, Beirat-, sonst was Meeting, ne?
Ja.
Auf jeden Fall war es uns eigentlich ein sehr wichtiges Anliegen, dass Thomas mal mit dabei ist, weil dadurch, dass wir ja mit dem Podcast eigentlich Transparenz schaffen möchten, finde ich, hast du als Person generell auch in Medien, wenn man dich googelt, finde ich viel zu wenig Aufmerksamkeit oder keine Ahnung, Historie in den Medien für das, was du eigentlich geleistet hast. Weil als du mir mal privat erzählt hast, was du so gemacht hast, fand ich das so crazy, was da alles in deiner Vita mit dabei war, dass ich wirklich dann auch echt gesagt habe, und ich bin echt eine Großfresse, ehrfürchtig, ich habe dich direkt angerufen, ne, habe ich direkt am nächsten Tag gemacht, habe gesagt, Alter, weißt du eigentlich, was der Thomas alles gemacht hat und was der auch über die letzten Jahre da umgesetzt hat und bla bla bla, finde ich wirklich krass und deswegen sitzen wir heute zusammen. Thomas, wieso bist du Banker geworden? Also warum macht man sowas?
Ich bin wieder der einzige Nicht-Banker im Raum, wie so oft.
Jetzt könnte ich sagen, eigentlich wollte ich gar kein Banker werden. Wollte ich auch gar nicht. Also ich habe eher was gesucht, wo ich vielleicht ein bisschen was mit meiner Händearbeit tun kann. Und bin dann zu Beginn meiner Berufszeit eigentlich erstmal in der Industrie gelandet. Bei Bilfinger und Berger. Die kommen ja auch hier aus Mannheim.
Und hast du eine Ausbildung da gemacht?
Ja, eine Ausbildung als Industriekaufmann. Und wollte dann eigentlich studieren und so klassisch BWL und was man so halt dann in dem Alter so üblicherweise für Gedanken hat. Und dann ist mir aber die Bundeswehr dazwischen gekommen. Damals gab es ja noch den Dienst an der Waffe sozusagen, ja, den man ableisten musste als Grundwehrdienst. Und witzigerweise habe ich da mit einem Banker zusammen auf der Stube gelegen. Und der hat mir irgendwie erzählt, wie toll und cool es ist, eigentlich Banker zu sein und zu werden.
Das heißt, die Bundeswehr hat dein Leben verändert. Die
Bundeswehr hat in dem Fall mein Leben verändert.
Oh Gott, Leute, geht zum Bund.
Nein, euer Leben.
Hilfe. Ran an die Waffe.
Ich distanziere mich von dieser Aussage.
Einer muss das Land verteidigen.
Ich will nichts bezüglich Bund oder sonst was und außenpolitischen Themen, geopolitischen Themen da sagen.
Nee, aber es war einfach, es war eine coole Zeit da. Und
Wo warst du? Wir hatten
in Wetzlar.
Und welche Einheit, was war das?
Nachschub-Ausbildungskompanie.
Aha.
Was ist das?
Ja, das sind diejenigen, die vorne irgendwie an der Front wahrscheinlich dann tätig sind mit Sachen versorgen, ob das jetzt Lebensmittel, Kleidung, Waffen, sonst was ist. Also den Nachschub organisieren, um dass da, wo die Kampfeinsätze stattfinden, halt alles am richtigen Platz ist. Und ich war damals eigentlich nur in der Grundausbildung, die 3 Monate, und wurde dann gefragt, ob ich Hilfsausbilder werden möchte, und bin dann direkt in der Ausbildungskaserne geblieben und habe dann die nächstfolgenden Rekruten, die nach mir kamen, halt geholfen mit auszubilden.
Das Vokabular, die nächstfolgenden Rekruten. Ich habe da vorne auch gerade, heute kamen 2 nächstfolgende Rekruten, wurden heute eingestellt. Okay, krass.
Nee, und so bin ich damals auf das Banking aufmerksam geworden. Und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten, weil der Hintergrund war, kurz bevor ich zum Bund gegangen bin, habe ich mich damals schon verheiratet. Und
vor dem Bund, wie alt warst du da?
22.
Du hast mit 22 geheiratet?
Genau. Und krass, und dann wollte Bilfinger, dass ich nach der Bundeswehrzeit direkt nach Nigeria gehe.
Für Billfinger Berger,
als Industriekaufmann. Und das wollte ich aber nicht.
Die haben da ein Werk.
Bitte? Nee, die haben da eine Baustelle gehabt. Also wo man dann als Kaufmann quasi hingegangen wäre und hätte dort halt ja irgendwelche Tätigkeiten
Das Projektcontrolling oder was?
Ja, was ich dann da genau gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich bin ja nie hingegangen. Ja,
ich finde das voll abstrakt gerade. Ich komme nicht aus der Branche, ich habe keinen Plan. Und was machst du?
Ja, die haben irgendein Großprojekt da gebaut. Was das damals genau war, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern.
Mit Hitzwerk, die haben immer so Riesendinger da gebaut.
Und die andere
Berger, ja, ganz viel.
Die andere Alternative wäre dann noch Libyen gewesen. Mhm. Dann habe ich gedacht, nee, also beides kommt für mich nicht in Frage. Und dann guckst du doch mal, ob du nicht vielleicht doch irgendwie Richtung Bank dich weiterentwickelst. Und das war dann tatsächlich eine ganz witzige
Geschichte. Welches Jahr war das ungefähr?
1989 bin ich
angefangen. Da weiß ich gar nicht, ob das da alles, weil Nigeria hat ja riesige Gigacities mittlerweile, wirklich mit 15, 20 Millionen Einwohnern. Das weiß ich gar nicht, wie damals dieser Status quo war.
Kann ich dir heute auch nicht mehr sagen.
Ach krass, ja.
Aber witzig ist eigentlich, was danach kommt, so als kleine Anekdote, weil dann war ja die Frage, okay, wie komme ich denn jetzt in eine Bank rein? Weil ich habe ja gar keinen Banker gelernt und BWL hatte ich ja dann auch noch nicht studiert. Und dann haben wir das irgendwie sonntags nachmittags mit damals meiner Schwiegeroma irgendwie so diskutiert. Und die hat dann gesagt, ach, ist doch gar kein Problem, Thomas. Ich bin ja Hundesitter bei einem der Vorstände von Vorgängerinstitut der heutigen DZ Bank. Und ich frage den einfach mal, ob der nicht Lust hat, dich mal kennenzulernen und organisiere das für dich. Dann stellst du dich bei dem vor und wenn du das gut machst, dann hast du vielleicht eine Chance, bei einer Bank reinzukommen. Und
damit kamst du rein.
Schwiegeroma war Hundesitter. Und der hat mich damals dann, der hatte damals ein Gestüt, da hat er mich hin eingeladen, sonntags nachmittags, auch zum Kaffee.
Ah, sorry, mal ganz kurz. Also, wie schick ist das denn? Also können wir mal ganz kurz, egal ob es jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten, was auch immer. Aber wie krass bist du eigentlich, dass du jemanden zum Bewerbungsgespräch hast? Kommen Sie zu meinem Gespräch.
Achtung, jetzt will der Max auch ein Gespräch.
Also sorry, jetzt gucke ich mal kurz zur Produktion. Wie krass ist das gerade, dass einer so ein Gestüt hat und sich dann da einlädt?
Also, ja, das war auch krass. Also ich bin dann dahin.
Haben die so krass verdient damals?
Ja, der war ja, anscheinend schon.
Dann vergleichsweise ja mehr und, als die heute. Also ich weiß nicht,
ob gut, das war jetzt nicht riesig groß, aber schon, also der hatte da schon ordentlich Stallungen und so weiter. Krass. Oder hat er auch gewohnt. Und ja, dann haben wir da ein richtiges Bewerbungsgespräch geführt und ich würde sagen, das war bis heute eines der härtesten Gespräche, die ich je geführt habe. Der hat mich wirklich 2 Stunden da echt in den Mangel genommen und am Ende hat er dann gesagt, ja, okay, Herr Rosenfeld, das ist ordentlich, was Sie jetzt hier, wie Sie sich hier präsentiert haben. Ich schaue mal, was ich für Sie machen kann und was wir eventuell hinkriegen, ist, dass Sie ein Trainee-Programm in einer Volksbank bekommen. Und
damals gab es schon.
Okay. Und da nochmal sozusagen von der Pike auf dann ran müssen, aber das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Dann habe ich gesagt, ja, okay, den Deal lasse ich mich ein. Und dann kam kurz danach die Einladung von der Frankfurter Volksbank. Und die haben mich dann auch wieder zu einem Vorstellungsgespräch und haben mir dann genau, wie er gesagt hat, für 12 Monate ein Trainee-Programm angeboten, wo ich dann nochmal alle Abteilungen durchlaufen habe mit dann 3 Monate auf dem Parkett damals an der Frankfurter Börse. Damals sind ja richtig da noch die Orders direkt an der Börse auch gehandelt worden. Ist ja nicht wie heute, dass das alles nur computermäßig abgelaufen ist. Ja, und so bin ich dann eigentlich erst ins Banking reingekommen.
Krass. Und dann bist du bei der, also jetzt umfirmiert DZ-Bank gelandet?
Nee, damals, die DZ-Bank war ja schon das Spitzeninstitut, also Vorgängerinstitut davon. Und angefangen habe ich dann bei der Frankfurter Volksbank. Die gibt es ja heute noch. Ist ja eine der größten Volksbanken in Deutschland.
Und wie bist du zur Deutschen Bank gekommen? Weil ich finde ich würde unbedingt gerne oft darauf zu sprechen kommen, wie es überhaupt dazu kommt, dass du mit 10 Leuten diesen Gedanken des Wealth Management gründest. Ich finde das crazy eigentlich.
Deutsche war dann tatsächlich gar nicht so spektakulär. Das war einfach, eines Morgens saß ich da in meiner kleinen Volksbank-Filiale und habe dann jeden Tag das Handelsblatt aufgeschlagen. Damals hat man ja noch nicht online irgendwie sich die Sachen angeguckt. Damals hat man auch in der Papierzeitung die Dinge sich angeguckt.
Kennst du auch noch?
Ja, mache ich heute noch.
Und dann eines Tages stand da eine Anzeige, Grenzen sind nur die, die man sich selbst setzt.
Das weißt du so genau?
Das weiß ich von heute noch ganz genau. Und kommen Sie zur Deutschen Bank. Und dann habe ich mich davon angesprochen gefühlt und habe gedacht, okay, die meinen mich, da bewerbst du dich jetzt. Ich sagte, okay, du hast jetzt keinen Banker gelernt, du machst jetzt hier berufsbegleitend noch ein Studium, dann bist du bei so einer kleinen Volksbank, aber probierst es einfach mal aus.
Ja, dann habe ich eine. Warst du da noch berufsbegleitend im Studium? Wie lange warst du dann da bei der Volksbank?
Da bei der Volksbank war ich 1,5 Jahre.
Also immer noch in deinem Trainingprogramm? Ja, ja. Was hat dann wohl der Typ mit dem Gestüt gedacht?
Ja, gut. Das war, ja gut, die wollten mir danach halt klassisch, also ich hatte nach einem Jahr das Trainierprogramm beendet und sollte danach halt klassisch auf so eine Filiale gehen und da Kunden beraten und so weiter, was ich auch gemacht habe. Aber dann habe ich halt gedacht, okay, wenn die Deutsche da schon so eine Anzeige schaltet, probierst halt einfach mal aus. Das war eher so nicht, weil ich da weg wollte, sondern einfach, weil ich gedacht habe, komm, das probierst du einfach mal aus. Und so bin ich dann über diese Anzeige und über das Gespräch dann bei der Deutschen Bank gelandet, 1991.
91 Deutsche Bank, das stelle ich mir vor wie Sodom und Gomorra.
Also,
ach so? So eine, ich weiß nicht,
das ist diese alte Bankzeit. Das war damals die Institution im Banking.
Ja, ich stelle mir da wirklich vor, wirklich
ja, so wie... Ja, aber auch weltweit, das war ja, damals noch ja. Top-10-Bank. Ne? Mittlerweile sind sie rausgeflogen seit langem, aber damals war das, ich meine, das ist ja meine Zeit auch gewesen, ja. Da war Deutsche Bank, das war, da wollte jeder hin, das war das McKinsey von den 90ern.
Ja, echt?
Mhm, schon.
Ja, das war schon
krass. Ja, ich weiß, also genau, du hast ja auch wirklich, die Deutsche Bank hat ja auch wirklich Kultfiguren, zum Beispiel Daimler-Chrysler-Deal wurde ja, glaube ich, auch über die Deutsche Bank abgewickelt, oder?
Ja, gut, da wurde eine...
So richtig, also ich meine, so richtig weltbekannte Dinge, die Thematiken mit Ackermann, ne, auch einer der größten
Banker. Ja, das kam ja erst viel später.
Ja, ja, ich mein,
das Hermann Josef Abst, legendär, Lex Abst, Begrenzung von Aufsichtsratmandaten, kam deswegen, weil die Deutsche Bank ja in quasi jeder großen deutschen AG drin war und auch ihre Aufsichtsräte drin hatte. Ja, und dann legendär Hilmar Kopper.
Ja, ich stelle mir das vor wie in Wall Street, der Film mit Charlie Sheen, wo die da mit den Limousinen langfahren und
ja, das war schon, ja gut, das Investmentbanking, das kam ja erst Ende der 90er, als die Deutsche dann damals diese ja, Fusion mit Bankers Trust gemacht hat. Das war Ende der 90er Jahre. Aha. Und da fing das ja erst so richtig an mit dem Investmentbanking. Das war ja dann von 2000 bis 2010, das hat ja die Bank komplett grundlegend verändert damals.
Und dann hast du da angefangen im Vermögen.
Das war dann auch mit dem Andrew Jain die Geschichte. Dann
genau.
Andrew Jain, auch krasser Typ irgendwie, ne? Es war ja, glaube ich, der erste.
Das war Edson Mitchell und Andrew Jain, ja, das waren ja die beiden. Der Mitchell ist Ende der 90er dann im Flugzeug abgestürzt. Mhm. Ja.
Und der Andrew Jain war der, also erstmal
Stellvertreter.
RIP, der, wie heißt der Mitchell?
Edson Mitchell war der Aktienmann und Andrew Jain war der Fixed-Income-Mann.
Und der Andrew Jain war ja der einzige Mitarbeiter der Deutschen Bank, der mehr verdient hat als die Vorstände, einfach weil er so krasses Investmentbanking in London, glaube ich, betrieben hat. Ne?
Ja,
und dann ist USA der ja auch in den Aufsichtsrat. Und für mich war das
dann... Ja, der ist ja später in den Vorstand dann.
Ja, genau. Der nicht Aufsichtsrat, sorry, Vorstand. Dann ist er in den Vorstand gekommen, das werde ich nie vergessen. Zu dem Zeitpunkt, als der in den Vorstand gekommen ist, bin ich zur Bank gegangen damals. Und bei uns war das so, die hatten alle... wirklich, hatet mich nicht, die hatten immer alle so ganz dicke Krawattenknoten. Und der Andrew Jain, der hatte diese ganz dünnen Krawattenknoten. Das sah so gut aus wie der Typ, er hatte so einen Haifischkragen. Der kam aus London einfach. Und wir bei der Ausbildung haben dann immer gesagt, ach, da dicke Krawatte, nix auf dem Kasten und so. Und haben uns immer diese Krawatten so dünn wie möglich darunter geschnürt. Und also es war wirklich, dann haben die wirklich, die ganze Volksbank hat uns dann immer gehasst. Sag, wie rennt ihr denn rum? So nach dem Motto, dann noch ein Einstecktuch haben wir uns reingemacht mit 18 in diesen, alles war wirklich, aber es ist ein geiler Typ. Und hast du mit dem mal Kontakt gehabt?
Wir haben uns in den Nullerjahren, habe ich 2-3 Mal mit dem persönlich auch Kontakt gehabt dann später, ja, im Wealth Management.
Für mich wie ein Superstar.
Ja, das war er auch in der Bank. Das war,
ja, ist
ja, das war schon eine Lichtgestalt, definitiv. Und
hatte auch, der Ausstrahlung?
Der hatte Ausstrahlung. Ja? Wenn der einen Raum betreten hat, dann wusstest du, da ist jetzt jemand im Raum.
Okay. Boah,
cool. Krass. Und auch die Art, wie der mit den Leuten gesprochen hat, also auch vom Intellekt her und so. Also ich weiß noch, wir haben 2-mal Meetings, Business-Meetings mit dem gehabt. Da haben wir bestimmt 3 Wochen, fast Tag und Nacht, haben wir uns auf dieses einstündige Meeting vorbereitet. Nee. Damit wir da alle Fragen und alles, was da irgendwie kommen könnte, auf jeden Fall gewappnet sind. Und dann hat er 3 Fragen gestellt, die komplett anders waren. Aber das war schon echt, heute würde man sagen, eine coole Socke.
Okay.
Ja.
Also auch cool. Also
ja, der war echt cool. Ja,
doch. Geil, aber ich finde ich so schön, dass du...
Ist der nicht der Grund, warum es dann auch das Moriki gibt, den Sushi-Laden?
Das wird sich zumindest so erzählt, ja. Genau. Der wollte irgendwie, als er dann Vorstand wurde, musste er häufiger in Frankfurt sein. Und der hat ja ziemlich klare Essensgewohnheiten gehabt und war ja auch
so wie
der Erste, der angefangen hat. Damals ging das ja los mit diesen 10.000 Schritten und Schrittzähler und hatte da so ein Wearable, wie man heute sagt, als Erster da am Arm und
wie
so weiter.
Wie hat er die Schritte überhaupt geschafft bei dem Arbeitspensum?
Und dann hat man gesagt, okay, die Kantine hat für ihn nicht gepasst und er wollte halt ein Restaurant, wo er halt entsprechend auch asiatisch gut essen kann und dann wurde das Moriki da unten reingesetzt.
So habe ich auch gehört,
Win-Win-Situation. Ich meine, Moriki hat den deutschen Banktower, finde ich, auch noch mal richtig geil belebt als Institution, als Inladen.
Der ist heute schon ein Intreff in Frankfurt.
Ja. Als voll, aber gibt es das Moriki noch?
Ja, klar. Haben wir letztens bei JP Sushi von Moriki gegessen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob irgendwann mal die Gerüchte aufkamen, dass der deutsche Banktower Moriki jetzt Miete nicht mehr läuft. Habe ich irgendwann mal...
Gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, wir wollten ja zurückkommen auf...
Ja, aber so geht es hier in dem Podcast. Okay, driftest du ab, da passiert alles.
Das ist noch nicht mal richtig abgedriftet.
Ja, also warte mal ab, wenn wir später noch mal erzählen, okay, da reden wir auf der einen Seite wahrscheinlich über ein Steak essen, auf der anderen Seite, wie der Carsten nicht Auto fahren kann.
Also, oh ja, der Max, der ist fast seekrank geworden, dass ich hergefahren bin.
Wir bleiben aber beim Kontext.
Chrissy, wie? Meine Frau wissen, was ich meine.
Jetzt haben wir den Kontext komplett verloren. Ich möchte kurz grüßen. Zwei unserer Hörer möchte ich grüßen. Einmal einen Hörer, den ich gar nicht persönlich richtig kenne, der mir aber jeden Donnerstag schreibt, wo bleibt die Folge? Und ich eben wieder jeden Donnerstag schreibe, die Folge kommt nur jeden zweiten Donnerstag.
Donnerstag kommt sie.
Ja. Also Luis, Grüße gehen an dich. Wir sind am Schreiben. Und Grüße gehen auch an Daniel. Vielen Dank, dass du jedes Mal den Podcast hörst. Jetzt grüßen wir dich sogar mal. Das heißt, wenn du dich uns jetzt gerade, wo auch immer du bist, hörst, der Gruß geht an dich. Und jetzt geht's weiter im Kontext. Deutsche Bank, was hast du da genau gemacht? Du bist als Aktienberater, als Anlageberater.
Als Anlageberater. Damals hieß das noch privates Anlagemanagement. Das war noch deutsch. Da habe ich so die ersten 10 Jahre meiner insgesamt 24 Jahre bei der Deutschen Bank dann ganz normal im Kundengeschäft verbracht. Bin dann halt klassisch über Berater eingestiegen und habe mich dann sukzessive über Führungsaufgaben dann in der Hierarchie weiter nach oben gearbeitet.
Das heißt, du hast richtig Kunden beraten, hey, kaufen Sie die Aktie, hier haben wir eine Hausmeinung.
Genau.
Und gab es da Hausmeinung oder konntest du deine eigenen Aktien verkaufen?
Ja gut, das fing in den 90ern fing das so an mit der Hausmeinung. Okay. Davor war das ja in den 80ern, war das eher so ein bisschen Wildwuchs. Mhm. Und in den 90ern wurde das mehr und mehr strukturierter, dass man halt, wir hatten ja auch eine super Research-Abteilung von den Deutschen,
DB Research,
genau. Und da wurden wir schon echt top unterstützt. Also damals, mein 91, kam da hin, da saß ich dann an meinem Schreibtisch. Also wir waren da so, das waren eigentlich heute, würde man sagen, so Händlerarbeitsplätze, wo jeder so einen Meter breit nur Schreibtisch hatte, saßen wir 4 Leute nebeneinander und vor dir hattest du 3 Bildschirme.
Das sieht bei uns genauso aus wie hinten.
Also ich kam aus meiner kleinen Volksbank und bin dann da hingekommen und dachte so, wow, jetzt bist du ja in einem ganz anderen Setup hier angekommen. Ja, und so habe ich da die ersten 10 Jahre verbracht. Und ja, das war, du wolltest ja eigentlich auf das Wealth-Management-Thema hinaus.
Aber was war, vielleicht, wir können ja auch wirklich sukzessive weitergehen, gerne. Weil ich finde es echt, der Thomas, finde ich, hat ein Talent, selbst einfach rudimentäre Dinge sehr spannend zu erzählen, finde ich. Also ich für mich persönlich. Ich finde, wenn du was erzählst, wirkt es auf mich immer sehr spannend, muss ich sagen. Ich höre da gern zu. Das heißt, du hattest da deine Händlerschreibtische und dann bist du zu den Kunden gegangen oder sind die Kunden zu dir gekommen?
Ja, gut,
ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Ist
ja,
das eine Filiale?
Das war, ich kam ja dahin und dann hieß es so, wir wollen ja mit Ihnen gemeinsam hier auch neue Kunden gewinnen und so weiter und Sie sollen ein neues Kundenbuch natürlich aufbauen. Und hier haben sie erstmal so 30 Kunden, mit denen können sie ja mal anfangen und sich dann klassisch über Empfehlungsnahme und so weiter dann halt weiter ihren eigenen Kundenstamm aufbauen. Und dann habe ich mir das so 2-3 Monate angeschaut und damals war es tatsächlich noch so, dass neue Kunden von sich aus in die Bank gekommen sind. Und zwar kamen die immer mittags, so zwischen 12 und 2,
in ihrer Pause,
kamen die dahin. Das war damals, bist du mit so einer Rolltreppe von der klassischen Filiale, bist du mit der Rolltreppe hoch ins private Anlagemanagement gefahren. Dann saßen oben zwei ältere Damen, die haben diese Kunden oder auch Neukunden dann in Empfang genommen.
Finde ich gut, dass die das gemacht haben. Ich schwöre dir, heute bei 99% aller Banken würden die sagen, weg, wir machen Mittag, weg.
So, und dann saßen die beiden Damen da, wie gesagt, zwei ältere, sehr charmante Damen, die haben das super gemacht. Und als ich das spitz gekriegt habe, wie das läuft.
Hast du da hinguckt?
Bin ich dahin, bin dann erstmal mit den beiden Damen zum Mittagessen gegangen, habe dann geguckt, was die gerne so an Süßigkeiten essen, habe die mit Süßigkeiten versorgt und habe dann gesagt, also gar kein Problem, wenn da Neukunden mittags kommen, ich bin immer da, ich esse mittags nie was und bin dann immer an meinem Platz erreichbar und wenn neue Kunden kommen, könnt ihr mich gerne anrufen und mir die Kunden zuleiten.
Geil.
Und dann habe ich innerhalb von 4-5 Monaten hatte ich dann 50, 60 Kunden.
Und was haben die alle so
angelegt? Hat das keiner außer dir gerafft?
Nee, anscheinend nicht. Aber ich schwöre,
die hatten ja überwiegend.
Ja, klar. Die waren satt.
Die waren ja
satt, genau. Und betriebsblind.
Was machen satte Menschen?
Braten sich kein Steak. Braten sich kein Steak.
Es kommt sogar aus dem Off.
Was ist Off?
Aus dem Off.
Verstehe ich nicht, aber.
Off ist Offside of here.
Ach so, du hast es gerade auch noch gesagt. Ah, okay, das ist noch auf dem Ton drauf. Irgendwo hat irgendjemand noch gesagt, braten sich kein Steak gleichzeitig mit mir.
Genau.
Zur Erklärung. Und dann hast du deine Kunden da gehabt, was haben die angelegt? Wie viel Geld haben die angelegt, Pi mal Daumen, dass sie überhaupt zu dir kommen konnten?
Ach ja, gut, damals fing das ja auch erst an mit den Größenordnungen und so weiter. Das klar, damals gab es ja noch die D-Mark. Das ging dann mit ein paar hunderttausend Euro, D-Mark dann los. Und war natürlich teilweise schon auch Kunden, die dann im Millionenbereich waren. Die schönste Akquise, in Anführungsstrichen, an die ich mich heute noch zurückerinnern kann, dann rief mich, da war ich fast schon ein Jahr, glaube ich, da, rief mich jemand an und sagte, ja, Herr Rosenfeld, wir kennen uns ja.
Sagen die immer Rosenfeld, nicht Herr Rosenfeld?
Ja, Herr Rosenfeld.
Ach so, Herr Rosenfeld.
Wir kennen uns ja noch aus der Zeit bei der Frankfurter Volksbank. Ich bin der und der und ich konnte mich tatsächlich auch noch an den erinnern. Und meine Eltern haben im Lotto gewonnen.
Ist nicht wahr.
Nein.
Doch. Und die haben jetzt 10 Millionen D-Mark.
10 Millionen überwiesen bekommen, D-Mark.
Aber sie verstehen, ich möchte die jetzt nicht hier bei der Volksbank, wo uns jeder kennt und so weiter. Wäre es eventuell möglich, dass sie mich als Kunde nehmen und ich das Geld bei ihnen anlegen kann?
Das ist witzig.
Und dann habe ich den eingeladen mit seinen Eltern und dann haben wir da für die Eltern das Geld angelegt. Ja, das war so rührend und süß.
Weißt du,
da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ja.
Weißt du, du warst ja 25 Jahre da. Weißt du, wo das Portfolio dann 20 Jahre danach
stand? Das weiß ich nicht mehr, nee.
Das wäre jetzt geil gewesen zu sagen, Thomas Rosenfeld macht aus ihrem Konto.
Das soll ich auch so T-Shirt. Wie er aus 10 Millionen Lotto 100 Millionen nach Lotto macht.
Nee, das weiß ich tatsächlich
nicht. Aber mal eine wichtige Frage. Das heißt, du hast dann monatelang kein Mittag gegessen.
Ja. Das wäre kein Job für dich.
Nein. Das ging aber ganz gut.
Wie hast du das gemacht? Hast du vorgegessen?
Ich habe entweder vorgegessen oder danach.
Was hast du heute gegessen?
Bitte?
Was hast du jetzt gegessen heute?
Heute habe ich, glaube ich, auf der Fahrt ein Brot gegessen.
Und das langsam.
Was mir meine liebe Frau geschmiert hat.
Gruß an die Frau.
Gruß an die
Lisa. Oh, meine Frau hat mir einen Kaffee gemacht.
Echt?
Das ist in der Thermoskanne, war von meiner Frau.
Aber draufgedrückt auf die Maschine.
Ja, sie hat noch die Kapsel reinschmeißen müssen.
Hätten Nagel abbrechen
können. Es waren sogar zwei, also es war ein doppelter Kaffee.
Okay, Nicole.
Und sie hat den Salat geschnippelt.
Nicole, danke auch an dich. So ist es.
Ja, weil wir hatten heute keinen Mittag, ich musste im Meeting essen.
Ja, Carsten hat sich wirklich, er setzt sich ins Meeting rein, jetzt nochmal ein kurzer Exkurs, du merkst, der setzt sich ins Meeting rein, das war für mich, war das schon ein wichtiges Meeting, weil da ging es auch so ein bisschen um Spirit und Strategie.
Ja.
Und dann sitzt er da,
war mit
Salatschüssel, so eine lilane Salatschüssel nebendran, guckt, wir machen das Meeting und Punkt 12.30 Uhr macht er, zieht sich eine Schürze an, eine komplette Schürze im Meeting, holt sich seine Gabel raus und mampft aus, wirklich, also so eine Schüssel ist das, ne? Also so, lilane Schüssel und mampft aus der Schüssel den Salat. Mit seiner Schürze. Im Meeting. Ich habe gedacht, ich werde wieder nicht richtig. Aber, naja. Mir
hat
haben sie
keinen dann, gestört, oder?
Nee, hat keinen gestört. Ich fand es einfach kultig. Ich fand es geil.
Ich war hungrig.
Ja. Aber vom Salat schrumpft der Bizeps. Angeblich.
Ehrlich? War Thunfisch drin und
Feta. Das hat mal ein Kollege gesagt, glaube ich, in Farid Bang, ne, vor 10, 15 Jahren. Das sind zwei deutsche Rapper. Deutsche Bank, Anlageberatung. Wie kommst du dann zu diesem Wealth Management-Ding? Das gab es ja erst. Du musst, glaube ich, klarstellen, Deutsche Bank waren die ersten, die Wealth Management in Deutschland angeboten haben.
Genau, nach dem privaten Anlagemanagement, nachdem man 98 die...
Was ist denn der Unterschied? Sorry.
Ja gut, damals hieß es eben, war das einfach die Bezeichnung für Beratung von vermögenden Menschen. Das hieß privates Anlagemanagement.
Aber was ist denn der Unterschied
zu Anlage? Das war der Vorgänger vom Private Banking, das wollte ich gerade sagen. Ah, okay, Ende der 90er fing das ja so langsam an, dass es mehr in Richtung englischsprachig dann ging oder Englisch ist halt eingedeutscht wurde. Und dann wurde eben aus dem privaten Anlagemanagement Private Banking, weil es auch andere so genannt haben. Und dann kam ja die Fusion eben mit Bankers Trust und so. Da waren noch mehr die Einflüsse dann aus Amerika oder London. Und dann hat die Deutsche Bank um die Nullerjahre, 2000, 2001 dann gesagt, okay, jetzt haben die Schweizer Banken, die zwei großen, die es damals noch gab, die haben ja mittlerweile zu einer fusioniert, ja. Die UBS und die Credit Suisse, gesagt, okay, wir fangen jetzt an mit Wealth Management. In Deutschland gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hat sich jeder gefragt, weil in Amerika gab es das halt auch schon, was ist denn jetzt Wealth Management? Und Wealth Management war damals so definiert, okay, das ist jetzt nochmal ja, für noch vermögendere Menschen gedacht, die halt ab 5 oder 10 Millionen liquides Vermögen aufwärts sind, weil die stellen ganz andere Anforderungen, die brauchen nicht nur Bankprodukte, die wollen vielleicht auch in Immobilien beraten werden, die fangen an, in Private Equity zu investieren, die haben Unternehmensbeteiligungen, das kann der klassische Bankberater alles gar nicht abdecken. Mhm. Und das will man dann im Wealth Management aber auch den Kunden in Deutschland anbieten. Und bevor da jetzt die Schweizer kommen oder die Amerikaner und der Deutschen Bank die Kunden wegnehmen, will man das lieber selbst ins Leben rufen. Und dann haben wir uns wirklich mit 10 Leuten damals im Airport Club in Frankfurt getroffen.
Wie wurdest du dafür ausgewählt?
Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Ich hatte das Glück, sage ich mal, zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich in dem Kreis dabei zu sein.
Ich war mit irgendeiner älteren Dame Mittagessen, hat sie mir Süßigkeiten gegeben.
Das war. Aber wer hatte da die Leitung? Irgendjemand muss sich doch dazu entscheiden, wir machen das jetzt und ich brauche jetzt 10 Leute. Warum warst du einer von den 10 Menschen von Tausenden?
Weil wir damals in Deutschland sozusagen den Grundstein gelegt haben für dieses globale Wealth Management. Es kam dann aus der Schweiz ein neuer Konzernvorstand. Und ich war damals, dann bin ich halt zwischenzeitlich aus dem Kundengeschäft rausgegangen und war dann in so einer Art, wie bezeichnen wir die Funktion? Business Development oder CEO würde man heute sagen, Funktion. Und habe dann mitgeholfen, erstmal das deutsche Wealth Management quasi zu etablieren. Und dann kam eben der neue Konzernvorstand, der kam aus der Schweiz, von der Schweizer Bank. Josef Ackermann hatte den damals geholt. Und
hast du auch mit Ackermann Kontakt gehabt?
Mit dem habe ich dann auch Kontakt gehabt, als wir die deutsche Plattform sozusagen aufgebaut haben. Und und der hat dann im Prinzip gesagt, okay, wir wollen uns jetzt hier in dem Kreis treffen. Und ich war ja damals der Jüngste in dem Kreis. Und wie das halt immer so ist, der Jüngste schreibt das Protokoll. Und insofern habe ich damals das Gründungsprotokoll geschrieben.
Das ist geil. Krass. Krass. Und dieser Typ, der Vorstand, du warst der Jüngste. Wie viele Menschen hattest du damals unter dir?
Boah, damals war das eine kleine Abteilung, vielleicht, weiß ich nicht, 5 Leute, 5, 6 Leute.
Und also das muss ja jemand genehmigt haben, das muss ja aufgebaut worden sein. Du hast das Protokoll gefühlt, du hattest ja auch mal im Vorgespräch, hattest du ja auch mal gesagt, dass dich dann dieser Vorstand irgendwie dazu beauftragt hat, einfach dieses, als der Protokollführer musstest du vor Hunderten von anderen Bereichsleitungen dann irgendwie sprechen. Was war das?
Ach nee, das war die deutsche Plattform. Quasi als CEO hatte ich ja die Aufgabe, den CEO damals, also der das Wealth Management in Deutschland geleitet hat, entsprechend zuzuarbeiten heute würde man sagen, ein Spin-off innerhalb der Deutschen Bank. Aha. Das heißt, es war ja jetzt eine Neugründung eines Unternehmensbereiches innerhalb der Deutschen Bank. Und wir wurden ja alle quasi aus dem damaligen Private Banking herausgenommen in eine neue Unternehmenseinheit, die da hieß Wealth Management, Private Wealth Management. Und diese Entscheidungen hat man zwar auf Konzernebene oder auf Vorstandsebene getroffen, aber in Deutschland gibt es ja einen Betriebsrat und der Konzernbetriebsrat, der musste dem ja zustimmen. Und da musste dann halt in allen Details und Facetten, ich will die Zuhörer jetzt nicht langweilen, musste da halt eine Ausarbeitung gemacht werden, zig Seiten PowerPoint mit allen Facetten, wirklich wie wenn du ein neues Unternehmen gründest, Businessplan, mit wie vielen Leuten, was macht ihr da alles und so weiter und so fort. Und das musste dann im Konzernbetriebsrat, das waren damals 60, 70 Leute, die aus allen Bereichen der Bank da zusammenkamen, auch international, vorgestellt werden. Und ich, meine Aufgabe bestand darin, das dem CEO vorzubereiten, dass der diese Präsentation halten kann. Und ich habe bis an dem Abend vor dem fraglichen Termin versucht, den zu einem Termin zu bekommen, um ihn zu briefen und ihn damit quasi mit allen Informationen
auszustatten. Das heißt, du hast ihn die ganze Zeit nicht gebrieft und er wusste die ganze Zeit nicht, um was es genau geht.
Er wusste zwar natürlich schon, wir haben uns innerlich natürlich ausgetauscht, aber der hat nie die Präsentation gesehen. Und ich wollte dem natürlich die Präsentation zeigen, weil ich ja dachte, der präsentiert die am nächsten Tag. Und dann bin ich am nächsten Morgen, um 9 Uhr sollte das Meeting beginnen, um 8 Uhr zu ihm ins Büro. Und dann saß der noch da und hat telefoniert und so weiter. Und die Uhr ging immer weiter und es wurde dann 8:15, es wurde 8:30. Und um 9:20 kam er dann quasi auf mich zu und sagte dann, ja, also wir müssen jetzt gleich in das Meeting. Ich denke, du bist gut vorbereitet, fragt er mich. Sag ich, ja, klar, aber ich habe ja die Präsentation alles gemacht, aber ich wollte dich ja eigentlich vorbereiten. Ja, das machen wir jetzt auf dem Weg nach oben. Dann sind wir mit dem Fahrstuhl dann hochgefahren und dann habe ich ihm noch 2, 3 kurze Sachen gesagt. Ich
kriege die Türme so hoch.
Und
kurz mal Notknopf gedrückt, zweimal auf den Weg nach
oben. Und dann sind wir in den Raum rein, dann saßen da halt 60, 70 Menschen. Und dann, ja, wurden wir begrüßt. Ich saß erst so neben an der Seite und dann hat man ihn halt nach vorne gerufen. Dann hat er kurz das Ganze anmoderiert und meinte dann, ja, ich habe jetzt meinen besten Mitarbeiter hier mitgebracht und der hat sowieso alles mit seinen Mitarbeitern ausgearbeitet. Der weiß das sowieso alles viel besser wie ich. Und der weiß zwar jetzt noch nicht, was ich Ihnen jetzt gleich sage, aber Thomas, kommst jetzt bitte nach vorne. Du präsentierst das Ganze jetzt und ich setz mich daneben an die Seite. Und so bin ich da halt quasi ins kalte Wasser dann halt reingesprungen und durfte das Ganze dann halt präsentieren.
Wie hast du dich da gefühlt? Ich habe mir die Hose gemacht.
Ja, das war schon. Also klar, ich war natürlich aufgeregt, ich hatte Lampenfieber und
vor allem vor so einem Betriebsrat ist nochmal was anderes, als wie wir damals bei Selfmade waren als Beispiel. Ich finde, Betriebsrat ist ein härteres Publikum.
Keine Ahnung, hab keinen.
Nee, und dann, ja, klar, bist du natürlich aufgeregt, aber es war dann wie immer, nachdem dann irgendwie ein paar Minuten, so ist mir das auch später immer gegangen. Also ich war eigentlich vor meinen Auftritten immer nervös, habe immer Lampenfieber gehabt, auch später, wenn ich mal vor viel mehr Menschen noch sprechen dürfte. Aber irgendwie habe ich es dann immer gut hingekriegt, so nach ein paar Minuten das für mich zu organisieren. Und dann, wenn ich dann erstmal im Reden bin und bin dann auch im Thema, dann ist mir das egal, ob da jetzt 10 Menschen oder 2000 vor mir sitzen.
Und dann haben die das bestätigt und dann hast du ja, also
ja, wir haben dann quasi, es war ja eine Verhandlung, weil die mussten dem ja zustimmen. Also wir haben dann den ganzen Tag verhandelt, mussten dann über Nacht nochmal Dinge nacharbeiten, haben dann am nächsten Morgen nochmal so bis 10, 11 Uhr mit denen verhandelt. Ab 8 Uhr haben wir uns dann wieder getroffen. Und am Ende dieser Mammutsitzung kamen sie dann und haben gesagt, ja, okay, wir stimmen dem allem zu. Und dann bin ich zu meinem Chef ins Büro, der hat ja nicht die ganze Zeit dabei gesessen, und habe gesagt, okay, wir sind durch, ich kann Vollzug melden, wir können das Ganze jetzt umsetzen. Und das fand ich damals auch wieder cool. Dann ist der zu seiner Sekretärin, hat gesagt, okay, gib mir mal 2, 3 von unseren coolen Hotels, die wir so für Incentives machen. Und hat mir dann einen Gutschein in die Hand gedrückt, also du gehst jetzt sofort nach Hause, gehst mit deiner Frau jetzt mal in ein verlängertes Wochenende und ihr macht ein kleines Wellness-Wochenende als kleines Dankeschön, dass du hier so einen coolen Job gemacht hast.
Cool.
Das ist echt cool.
Also das fand ich damals. Hat
Carsten auch mal als Incentive hier jetzt bei uns eingeführt, ne? Urlaub.
Mhm. Finde ich immer gut, dann denken die Leute an dich.
Moment mal ganz kurz, das könnte ja wieder so
ein virales
Urlaub einführen. Nee, Moment mal, der Carsten hat eingeführt, dass die Firma als Incentive sowas bezahlt. Der Carsten hat nicht als Incentive Urlaub.
Wir haben was Neues in der Firma. Ihr kriegt 5 Tage im Jahr frei.
Und es gibt den nächsten Shitstorm. Nee, spannend.
Aber war andere Frage. Wann hast du bei der Deutschen angefangen?
91.
91. Und Banker warst du schon ein Jahr
davor? 89.
89. Dann ist der Herrhausen ermordet worden, 89.
Nee, das war
88.
Nee, stimmt, da war ich damals bei der Frankfurter Volksbank.
War 89,
stimmt, da haben wir oben aus dem Fenster nach runter geguckt, als der Trauermarsch durch die Stadt gegangen ist.
Genau. Ja. Hat es was mit dir gemacht, zu sagen, ich werde doch nicht Banker? Also kurzer Exkurs, damals ist ja der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bank, von der RAF ermordet worden. Habe ich gerade Abitur gemacht, daher weiß ich das noch so.
Warum wurde der eigentlich, mit welchem Motiv ermordet?
Kapitalismus.
Also gegen Kapitalismus.
Die Deutsche Bank war ja schon immer, sage ich mal, der Erzfeind der RAF und so weiter, weil die so eine hohe Präsenz in der Industrie hatten. Ja, und also deswegen meine ich, also Deutsche Bank war schon toller Arbeitgeber, aber war auch, sage ich mal, in gewissen Kreisen verrufen, und da hast du auch anhören müssen, der arbeitet bei der Deutschen und so weiter und so weiter. Und das ist dann gegeben.
Diesen Kapitalisten.
Genau, im Tod vom Alfred Herrhausen damals. Macht das was mit einem?
Der hat ja eine gepanzerte Limousine und so alles damals schon gehabt.
Er hat ja nicht geholfen, die haben mit der Panzerfaust draufgeschossen.
Ja. Was haben die?
Mit der Panzerfaust draufgeschossen.
Die haben mit der, in Frankfurt?
In Bad Homburg. Der hat in Bad Homburg gewohnt, ist morgens von seinem Wohnort.
Mit einer Panzerfaust?
Von seinem Wohnort nach Frankfurt zur Arbeit fahren wollen, und dabei haben sie ihm aufgelauert und haben das Auto mit einer Panzerfaust.
Aber was soll das bringen, den Vorstand mit der Panzerfaust abzuballern? Ja, dann geht doch das System trotzdem weiter.
Hätten sie das Auto, ja, aber das war halt einfach. Ja, wahrscheinlich, um ein Zeichen zu setzen, was auch immer dann, ja.
Ja, gut, das war die, also noch davor, also Hans-Martin Schleyer, das kannst du ja ewig weitertreten, das ganze Thema. Nur ist es ja schon, dass man auch immer dann der Hilmar Kopper mit seinem Peanuts-Kommentar, du warst ja schon immer als deutscher Bankchef, war immer der deutsche Bankchef, der irgendwie in der Presse stand, in den Medien stand und so weiter und so weiter. Und macht man sich dann Kopf, wenn man in der deutschen Bank Karriere macht, oder sagst du einfach, gut, der hat halt Pech gehabt. Ich meine, Gott sei Dank ist er danach auch nichts mehr
passiert. Nee, der war ja intern, also schon auch eine Lichtgestalt. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, der wurde vergöttert, aber das war schon, also für die Bank ein Riesenthema. Ich war ja damals noch bei der Frankfurter Volksbank noch. Und wir haben das nur beobachtet, und klar hatte ich das getroffen und so weiter. Aber später so richtig wahrgenommen, was der Herrhausen wirklich dargestellt hat für die Bank auch, das habe ich erst realisiert, als ich dann in der Deutschen Bank auch tätig war.
War der so wichtig für die Bank?
Der war extrem wichtig, weil das war jemand, der auch sehr visionär unterwegs war. Mhm. Das war eigentlich derjenige, der den Grundstein für diesen Schritt Richtung Investmentbanking gelegt hat. Das ist dann durch ihn erstmal so ein bisschen, dadurch, dass er dann halt nicht mehr da war, kurz ins Stocken gekommen. Und danach hat er dann Hilmar Kopper übernommen. Der war ja als Azubi damals in der Deutschen Bank angefangen und hat dann sein ganzes Berufsleben nur in der Deutschen Bank verbracht, wurde dann Vorstandsvorsitzender. Und der hat aber dann die eigentliche Fusion später mit Bankers Trust dann eingefädelt. Davor hieß es, glaube ich, Morgan Grenfell. Das war so eine Investmentbank-Boutique. Das hatte Herrhausen noch mit initiiert, aber er hat den Grundstein gelegt für diese Internationalisierung der Bank.
Was?
Und wie viele Mitarbeiter hattest du dann irgendwann da bei der Deutschen?
Na gut, bei der Deutschen habe ich ja dann in den, von 2001 bis 2015. Ich
korrigiere MitarbeiterInnen.
Waren zum Schluss vielleicht 700, 800 dann. War ich ja Deutschland verantwortlich dann fürs Wealth Management.
Wie führst du 700, 800 Menschen? Wie machst du das? In einem Konzern. Weißt du, ist ja nicht so.
Ja, das geht natürlich nur so remote in Anführungsstrichen. Also was ich immer versucht habe, ist trotz alledem nah bei den Leuten zu sein. Ich bin auch viel in die Teams gefahren und habe auch mit den Leuten direkt gesprochen. Also ich war jetzt niemand, der nur so aus dem Elfenbeinturm oder aus der Kanzel da agiert hat. Aber führen kannst du das natürlich nur über Hierarchie. Das heißt, du hast irgendwo deine, je nachdem, zwischen 7 bis 10 Bereichsleiter, die an dich berichten, die wiederum haben ihre Abteilungen, die wiederum, die Abteilungsleiter führen dann direkt die Teams und so weiter. Und das geht nur über diese hierarchische Struktur, weil wie willst du das sonst machen? Du kannst ja nicht 800 Leute direkt führen.
Nee, ist so. Ja, weil ich muss ja schon sagen, dass das ja was ganz anderes ist, als wenn du selbstständig bist und in der Selbstständigkeit dann Geschäftsführer hast, das machst du nicht. Ich meine, wir arbeiten ja auch daran, dass gewisse Themen ja gar nicht mehr auf meinem Schreibtisch landen, ne? Aber das kannst du da ja einfach nicht mehr machen. Da hast du ja deine Bereichsleiter. Ich stelle mir das schon, also du hast ja auch, das fand ich echt krass, weil ich habe dich ja auch mal gefragt, wie geht man am besten in mitarbeitenden Gespräche, ne? Weil ich fand das immer so scheiße mit diesen Listen, ja, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das. Ich finde das immer so schrecklich, diese Bewertung. Ich finde das so ekelhaft, weil wer bist du oder wer bin ich oder wer ist er, das oder sie, dass wir andere Menschen so bewerten, nach welchen Maßnahmen? Weil ich wurde immer eigentlich mittelgut bis schlecht bewertet, weil ich war zu aufmüpfig, zu sonst was, wollte zu viel, war zu wenig decent. Und davon wollte ich wegkommen. Und Thomas sagte dann, dieses Zwei-Achsen-System, das fand ich echt cool. Du hattest gesagt, also gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz, der Mensch, der das erfunden hat?
Wahrscheinlich ist das so. Ich habe es irgendwann mal kennengelernt und habe das für mich adaptiert, weil ich das einfach und gleichzeitig aber auch extrem gut fand.
Motivation.
Das eine ist, in der Waagrechten hast du den Zufriedenheitslevel, also es ist ein 4-Quadranten-Modell und die Grundidee ist,
wie zufrieden man mit sich selbst ist.
Wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit?
Mit meiner Arbeit.
Und das andere ist, wie motiviert bin ich in meiner Arbeit? Das sind ja zwei Unterschiede. Mhm. Ich kann ja zufrieden sein, aber bin trotzdem wenig motiviert, jetzt groß weiterzumachen, weil ich bin mit dem zufrieden, was ich habe, alles okay.
Ja, ja.
Oder ich bin maximal motiviert, mehr zu tun, aber bin eigentlich unzufrieden in dem, was ich tue. Also das sind so die beiden Gegenpole. Und je nachdem, ob du jetzt unzufrieden bist und nicht motiviert, das ist dann der Quadrant unten links. Das ist natürlich das Schlechteste. Und unzufrieden, aber motiviert ist dann links oben. Rechts oben wäre motiviert und top zufrieden und so weiter. Ja, und dann ist eigentlich der relativ einfache Punkt immer der, dass du erst den Mitarbeiter fragst und sagst, ordne dich mal auf diesen beiden Achsen selbst ein und dann landest du in einem der Quadranten.
Aha.
Und dann sage ich dem Mitarbeiter, wo ich ihn augenblicklich sehe, wie ich ganz subjektiv ihn wahrnehme in seiner Zufriedenheit und in seiner Motivation. Und meistens sind diese Punkte nicht übereinander liegend. Und dann hast du eigentlich einen wunderbaren Ansatz für ein Mitarbeitergespräch, weil du kannst sagen, okay, in welchen Quadranten möchtest du dich eigentlich gerne hinentwickeln und was können wir beide miteinander tun, um dich dahin zu bringen? Und schon bist du im Prinzip eigentlich da, wo du sein willst.
Stimmt, da kannst du auch viel schöner, finde ich, über Wahrnehmung sprechen. Wenn du zum Beispiel über Motivation und so weiter und so fort sprichst, dann ist es ja nicht immer gleich, ich sage, das ist so, sondern du lässt ja auch dann voll Argumentation zu, weil so ist es ja auch sehr, sehr oft, dass Menschen Situationen vielleicht auch nicht so performen können, dass vielleicht auch privat was los ist. Klar, auch dann müssen wir wieder drüber sprechen.
Es gibt immer für alles Gründe,
auf welcher Ebene du bist, ne? Dass wenn du auf einer richtig hohen Ebene bist, ist es natürlich so, vergleiche ich immer mit Fußballtrainer, TrainerInnen, wenn du in der Champions League nicht performst, ist die Trainerperson raus. Boom, sofort. Ab wo machst du das halt in solchen Gebieten? Das finde ich immer, ist eine sehr schwierige Frage.
Kann man Trainerperson sagen?
Bitte?
Kann man Trainerperson sagen?
Habe ich jetzt gerade gesagt, ja.
Heißt das dann nicht TrainerInnenperson? Nein?
Es ist die Trainerperson.
Okay. Ich kapiere dieses
Scheiße. Scheiße, der Bennett guckt schon wieder so geil. Jetzt haben wir wieder einen Clip.
Ich bin zu alt für den Scheiß.
Ich bemühe mich. Das wird ein Reel.
Ich bemühe mich, wird ein Reel. Was ist das für ein Reel? Ich bemühe mich. Ich bin zu alt für den Scheiß.
Ja, weißt du, ab wann sagst du dann, also ich fahre immer folgende Regel eigentlich. Ich sage immer, 3 Warnschüsse und wenn 3-mal alles ignoriert wird, dann hat man ein Problem. So, wie schnell oder wie lange die aufeinander folgen, das ist ein Thema, da müssen wir drüber schauen. Aber ich finde es auch immer so ein Gefälle, wenn du halt eine Person hast.
Hier kriege ich 3 Chancen, 4?
Im Endeffekt,
3-mal Scheiße,
nee, 2-mal Scheiße, dritte raus.
Also 2 Warnschüsse.
Auch menschlich gesehen, ne? Nicht nur unternehmerisch.
Das sind dann 2 Warnschüsse.
Dann sind es 2 Warnschüsse, genau. Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich war so aufgeregt, weil du wieder misgendert hast. Hat mich ganz nervös gemacht.
Kann man misgendern sagen?
Misgendern.
Ist dann Miss nicht auch schon wieder?
Vergendert.
Miss und Misses gegendert? Nein.
Oh Mann, ich will eigentlich keine Gender. Mann, das gibt doch nur Ärger.
Mit wem denn?
Ihr habt ja schon
keiner weiß, wo ich wohne.
Ja, das stimmt. Yes. Ab welchem Zeitpunkt sagst du, eine Person muss gehen oder eine Person bleibt? Ab von wo bis wo geht ethisches Verständnis zu ökonomischem? Weil irgendwo, weißt du, du hast auch manchmal mitarbeitenden Situationen, wo du so an den Mitarbeitenden hängst und das ist so,
da gibt's, sind auch durch
Betriebsklima.
Weißt du? Aus meiner Sicht auch da relativ einfach. Es gibt am Ende für Erfolg oder Leistung sind eigentlich 2 Themen relevant. Das eine ist Können und das andere ist Wollen.
Mhm.
Und in diesem Gespräch, was ich gerade skizziert habe, über diesem Quadrantenmodell, versuche ich eigentlich diese beiden Themen dann, wenn, festzustellen, inwieweit hängt das jetzt mit Können oder mit Wollen zusammen. Wenn es mit Können zusammenhängt, dann ist es immer sozusagen für den Angeklagten, weil ich sage, wenn jemand was nicht kann, dann muss man ihm als Führungskraft auch helfen, dahin zu kommen, wo man ihn hinhaben will. Das heißt, ich muss ihm auch Weiterbildungsmaßnahmen eventuell zukommen lassen, muss ihn ein Stück weiter enger begleiten, coachen, wie auch immer. Wenn das Wollen das Problem ist, dann muss ich tatsächlich diesen Motivationspunkt stärker mir anschauen. Und wenn ich merke, der lässt sich einfach da nicht mitnehmen auf die gemeinsame Reise, dann bringt es nichts, sich das noch jetzt monatelang anzugucken oder gar Jahre. Dann muss man lieber früher als später den Schlussstrich ziehen.
Musste hart sein.
Ja. Aber am Ende habe ich versucht, meine Führungsaufgabe immer so wahrzunehmen, dass ich erstmal versucht habe, auch gerade in dieser Remote-Führung, gerade wenn du so viele Menschen führen darfst, weil das ist ja auch ein Privileg, was man da hat, ja, und die Menschen irgendwo auch mit Begeisterung, so wie du das ja auch sehr gut machst, wenn ich das mal so sagen darf,
danke,
mit Begeisterung und Motivation die Leute mitzunehmen und natürlich auch vorneweg zu marschieren. Also ich habe immer versucht, jetzt nicht nur zu sagen, mach dies oder jenes, sondern habe auch versucht, mich dann selbst da irgendwo mit einzubringen. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad sehr gut. Aber wenn du dann feststellst, da ist jemand, der einfach nicht mitgehen will, dann musst du auch die Reißleine ziehen und dann lieber früher als später.
Was mich interessieren würde, du hast ja noch, sag ich jetzt mal, so diese Oldschool-Bank und auch Oldschool-Banker kennengelernt und warst ja selber sogar auch in Anführungszeichen noch so ein Oldschool-Banker. Also du hattest ja wirklich einen Chauffeur, ne? Da hattest du sogar so eine Mütze noch auf und alles, ja. Und dann bist du vorgefahren, so dann kam einer rausgerannt, hatte die Tür aufgehalten, ja. Wahrscheinlich, wenn es geregnet hat, hat er den Schirm dabei gehabt, hat dich da reinbegleitet und so, ja.
Das war dann aber eher als Vorstand von der BW.
Das war als Vorstand von der BW.
Ja, aber das, ja.
3000 Leute.
Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ja. Aber dieses Ganze, ich meine, früher, dann mussten die alle ein Jackett anhaben, die mussten, wie der Max sagt, eine Krawatte anziehen, ja. Also das, die Banker waren ja immer so die Arroganten, wenn man mal anguckst, du wirst Industriekaufmann gelernt, ja, das war ja anders wie Bankkaufmann. Ja. Der Bankkaufmann, der musste mit dem Jackett, mit der Krawatte rumrennen und so weiter. Der Bürokaufmann, der konnte damals schon lässig rumrennen. Der Industriekaufmann vielleicht ein bisschen schicker, aber auch noch nicht so. Das hat sich ja geändert. Du brauchst jetzt nicht mehr zwingend eine Krawatte. Ich weiß nicht, wie viele noch einen Chauffeur haben und wie viele noch die Tür aufgehalten kriegen. Wann kam das und warum kam das aus deiner Meinung raus?
Dass der Chauffeur weggefallen ist?
Genau, dass dieser ganze, ja, auch mit riesen Vorzimmer da, dann konntest du dann noch im Büro Zigarre, also man hat ja wirklich so, also wenn du früher an Banker denkst, da hat er dann noch eine Weste an, Krawatte, Zigarre, Vorzimmerdame.
Allein hier? Die haben in den Vorstandbüros, die sind wirklich 50 Quadratmeter groß,
ja,
ein Büro, und dann gehst du, da siehst du noch die Abdrücke. Runder Tisch, Couch, Eckcouch, da, ja. Riesen, die Schreibtische teilweise 3 Meter lang. Und dann gehst du also es ist ein Regal da oben, es ist wirklich wie im Film. Da ist ein Regal, das drückst du ein, dann geht's so auf und dann siehst du ein Schlafzimmer mit Dusche, mit allem drum und, also, ist ja, ich weiß nicht, was die das gebraucht haben. Haben die da ein Nickerchen gemacht oder haben die da jemanden eingeladen?
Weiß ich nicht. Vielleicht sowohl als auch, man weiß es nicht. Wenn die Wände hier reden könnten. Nein, aber das war ja noch so klassisch Deutschland AG, ja. Aber das hat sich ja geändert.
Also man sagt ja vieles, was heute so im Banking ist, ist teilweise negativ abgestrahlt aus dem Investmentbanking. Mhm. Das würde ich sagen, war eher etwas, was positiv war.
Die Etikette meinst du?
Weil die Investmentbanker haben schon diesen Stil mehr reingebracht, dass es nicht auf die Position oder Funktion ankommt, sondern auf das, was du für das Unternehmen leistest. Stichwort Andrew Jane verdient mehr wie ein Vorstand. Mhm. Ja, da ist egal, ob Etikette oder ob ein Chauffeur und so weiter und so fort. Und ich glaube persönlich, dass das sehr stark auch mit diesen Einflüssen, das war so zwischen 2010 und 2020, dass das irgendwann gekippt ist. Mhm. Und klar hast du jetzt in den Konzernvorständen und so weiter immer noch Vorstände, die mit einem Chauffeur fahren. Ich muss aber selbst sagen, das war für mich damals auch in der BW Bank kein Statussymbol. Ja, ich hatte das ja vorher nicht, als ich da hinkam, war der Chauffeur schon da und nach dem Motto, der wurde mit vertraglich mir sozusagen
Den
musste ich sozusagen nehmen.
Das Leben ist manchmal echt hart.
Nein, aber was gut war, ich war dann relativ viel unterwegs im Ländle und der hat mich halt von A nach B gebracht, aber ich habe mir dann halt angewöhnt, im Auto zu arbeiten. Mhm. Und das war tatsächlich ein Vorteil. Mhm.
Und da schreibe ich sofort, Carsten hat ja auch einen Fahrer, du arroganter Sack.
Genau, aus dem Grund nur schlafe ich meistens.
Nee, aber wirklich, also wir sind schon, also Grüße an Waldemar, wir sind echt ein paar Mal jetzt auf Termine in Düsseldorf und sonst wo hingefahren worden. Wirklich, Waldemar, der Herr Fuchs, bester Mann bei dir. Was du da wegschaffst.
Aber ich muss es tatsächlich erst lernen, weil am Anfang wurde es mir immer speiübel, wenn ich hinten gesessen habe.
Ah, okay. So wie du bei mir heute als
Beifahrer. Aber ich hab mir das dann angewöhnt und später konnte ich das dann echt gut. Ja,
also ich muss sagen, Fahrer ist eine Investition, die sich immer immer rechnet. Also
ja, es wird immer arrogant, ist aber ökonomisch total sinnvoll, wenn du einen halbwegs vernünftigen Job hast, weil du musst überlegen, wie viel Arbeitszeit du sparst, wenn du einen Chauffeur hast. Und ich sage das immer wieder, ich verdiene mit dem Fahrer mehr Geld, als er mich kostet. Allein wenn ich zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon tausendmal erzählt, in der Zeitschrift irgendwo Investment lesen, denke, ach Gott, die Aktie könntest du kaufen. Wenn ich selber fahre, könnte ich es A nicht lesen, B gebe ich dazu, meinen Banker anzurufen. So lese ich das, ruft direkt meinen Banker an, kauft die Aktie. Wenn die gut läuft, hast du mir einen Haufen Geld verdient. Das ist genauso.
Das sind solche First-World-Themen, gerade fällt mir auf.
Ja, wir sind First World.
Nein, 100.000 Prozent hast du recht.
Nur, ja. Es ist nur falsch stigmatisiert, weil das immer damit verbunden wird mit Arroganz,
zu faul,
und Angeberei und so weiter. Der ist
zu
faul. Ich meine, also ganz ehrlich, ich tue der Menschheit einen Gefallen, wenn ich nicht selber fahre. Das wissen alle, die mit mir mitgefahren sind.
Jede Politikerin verstehe
aber
ich, die
es, es ist wirklich wird. Diese Zeitmehrwert, auch wenn du nur schläfst in der Zeit und bist einfach ausgeruhter im Termin, wenn du einen wichtigen Termin hast oder ich sag zum Beispiel, du bist zum Beispiel ein Arzt und musst, warum wird ein Notarzt gefahren? Der hat ja immer so einen Typ, der ihn fährt. Genau aus dem Grund, dass der keinen Parkplatz suchen muss, dass der entspannter hinkommt, weil der halt danach der einer das Leben retten muss, ja. Das ist genau dieses Thema. Also ich würde immer sagen, wenn ihr es euch leisten könnt und die Möglichkeit habt, nehmt euch einen Fahrer. Es ist.
Fahrerin, ja.
Fahrerinnen oder
Fahrer, alles gut.
Irgendwas, was man gendern kann. Nehmt euch was man gendern kann, was euch von A nach B bringt. Ja.
Ja.
Es ist ein Riesenmehrwert.
100%. Klingt zwar immer arrogant, aber es ist tatsächlich so, als du auch damals gesagt hast, ich weiß noch, ein Bekannter von mir, der ja mal mit dir einen Termin hatte auch, und der sagte echt, ey, einen der geilsten Termine hatte ich mal mit Carsten, weil Carsten hat mich holen lassen vom Herr Fuchs. Und dann bin ich ja mit Maybach hingekommen und bei so wirklich wichtigen Geschäftsterminen ist es dann halt auch oft so, dass halt auch sehr viel Eindruck zählt. Gerade in den USA, das fand ich ein sehr spannender Podcast, oder ich weiß nicht, ob das ein Interview war mit Marc Gebauer, das ist so ein Uhrenhändler, der aber auch sehr viel, also der ist ein richtig umtriebiger Typ, macht Social Media, wirklich Uhren, eigene Parfüms, also der macht echt viel. Und der sagte, in den USA brauchst du nicht mit Understatement kommen, wenn du dann smart anfährst, macht keiner Geschäfte mit dir, weil in den Leuten drin ist, Survival of the Fittest. Wenn du nicht mit der geilsten Karre ankommst, bist du nicht der geilste Macker. Und kannst auch gar nicht diese finanzielle Stärke mitbringen. Ne? Und das ist bei uns Deutschen dann ganz, ganz anders, weil wir sind eine harte Neidgesellschaft. Das merke ich. Ich merke es jeden Tag. Egal, was wir tun oder was wir sagen, es wird alles negativ ausgelegt, 99% der Fällen. Da sagst du zum Beispiel, hey, ich würde mir wünschen, mein größter Traum ist, dass irgendwie das dieses Unternehmen hier so viel Ertrag bringt, dass ich meine Mama in Rente schicken kann, dass meine Freunde vielleicht auch davon profitieren können. Und weißt du, wie mir das dann ausgelegt wird? Ich wäre arrogant und würde nur aufs Kapital und sonst was. Und weißt du, im Endeffekt meinst du sehr vieles. Natürlich gibt es auch arrogante Wichser. Aber so, auch so ein Mensch, der es dann vom Herzen her gut meint, so zum Beispiel wie ich, wo es ja wirklich sagt, meine Freunde habe ich seit ich 10 Jahre alt bin und all die ich habe. Und ich denke auch immer diesen Gedanken, jeder, der mit mir ins Geschäft kommt, der soll daran mitverdienen. Das wurde mir sogar auch schon ausgelegt, dass, weil ich Leute an Geschäften mitpartizipieren lassen möchte, compliance-konform natürlich, heißt es immer, ja, die Leute machen doch nicht alles nur, weil sie was dafür kriegen. Ja, natürlich nicht, aber es ist doch schön, dass ich jeden partizipieren lassen möchte. Und das ist Deutschland. Das ist so tief verankert in diesem Grundwesen in uns, dass jemand auch das Gefühl hat, da will sich einer über ihn stellen und sonst was. Das allererste, ich glaube, den ersten Termin, den wir hatten, da hast du mir da deine Saunalandschaft und so gezeigt. Das Einzige, was ich gedacht habe, wie geil lebt der Typ, wie schön, dass es dem gut geht. Das war mein Gedanke. Mhm. Aber leider ist es so, der Grundgedanke ist erstmal, wenn du, ja, der musste mir jetzt seine Saunalandschaft zeigen. Muss der jetzt was beweisen? Hat er irgendwelche Komplexe?
Wollte er mit mir in die Sauna?
Nein, keine Ahnung. Und das finde ich so schade, dass das leider auch so verankert ist, auch mit diesem Fahrer. Mann, ist doch toll, wenn diese Fahrerperson, was weiß ich, was denn? Was wolltest du sagen?
Ja, oder was sagt, komm, ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. komm mal mit, ich zeig dir meine Saunalandschaft.
Mann, das ist mir voll in Erinnerung geblieben, weil wirklich, viele dann so, ja, der Erd, der muss ja mal so aufprollen und sonst was. Und genau das Gleiche auch
ich bei mir. Ich zeig ihm meine Saunalandschaft.
Ja, danke. Deswegen, so du machst ja auch nicht mit jedem einen Podcast.
Der Thomas hat es noch nicht gesehen.
Ich hab's ja noch nicht gesehen.
Ich finde, es ist wirklich ein massives Problem, was auch sehr oft ist, merke ich auch in den Kommentaren bei uns, auch sehr oft teilweise auch rassistisch unnötige Sachen. Zum Beispiel hatten wir dann den Ozan Alan sitzen. Und der Ozan Alan, witziger, cooler Typ, und dann erzählt er und hier und da Millionen, da Millionen. Und da kommt in die Kommentare einer und schreibt, bevor du über Millionen-Deals sprechen willst, lerne erstmal richtig Deutsch. Dann denk ich mir doch, meine Güte, ist doch scheißegal, ob der jeden grammatikalischen Satz richtig bildet oder ob der alles perfekt ausdrückt. Der ist halt auch,
manche können nicht mal gendern.
Ist doch ein cooler Typ, der da von seinem Business erzählt und der hatte einfach auch Glück im Leben, genauso wie wir auch Glück im Leben hatten viel. Aber kannst Glück herausfordern. Aber ich rufe auf, ey, gönnt doch einfach mal mehr.
Muss gönne könne.
Gönne könne. Warum muss denn naja, immer alles so negativ okay ausgelegt werden? Und auch immer auf die Personen bezogen. Naja, das ist jetzt was ist was Tiefsitzendes, was ich, weil ich bin so ein, wie nennt man das? Ich will immer, dass alle Menschen mich irgendwie mögen. Das ist irgendwas, ein Trauma, was in mir sitzt. Aber das wirst du gar nicht erreichen. Das passiert nicht. Und gerade wenn du in Maybach sitzt, auch als Vorstand, das wird nicht passieren. Und dann ist es halt so, aber heutzutage ist das durch diese Sprachrohre des Social Media, kriegst du es jeden Tag auf die Fresse. Früher war das wahrscheinlich so, dass getuschelt wurde, ah, der Rosenfeld schon wieder im Maybach. Aber du hast es dann
in auch... Maybach bin ich noch nie
ja,
gefahren.
Ja, was weiß ich, dann halt mit dem Fahrer.
Nee, aber klar.
Ich find's schade.
Ja.
Weil ich finde, ja, jeder hat auch irgendwie seine Daseinsberechtigung.
Aber findest du es jetzt gut, dass sich das verändert hat, dass so diese...
Das ist die Frage, ja.
Statussymbole runterskaliert worden sind?
Ich sag mal... Einerseits ja, andererseits, so wie Max jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hat, auch wieder nein. Ja, weil wenn das Statussymbol nur per se benutzt wird, um sich über andere zu erheben, dann finde ich es schlecht, da finde ich es gut, weil das wurde früher wahrscheinlich schon häufiger dann gemacht. Da, wo das Statussymbol, jetzt nehmen wir wieder das Auto und den Fahrer, auch einen funktionalen Mehrwert hat, finde ich es wieder vollkommen in Ordnung. Und am Ende muss das aber jeder Unternehmer für sich ja dann entscheiden. Mhm. Und ich finde, da bin ich bei dem, was Max gerade gesagt hat, lass doch den Leuten, die das unternehmerische Risiko tragen, auch diese Entscheidung treffen. Ja, und mischt euch nicht da einfach ein und erhebt euch wiederum, was ihr vorher vielleicht kritisiert habt, jetzt über die Unternehmer und bewertet da irgendein Verhalten. Das finde ich dann halt schwierig an der Konstellation, ja.
Cool.
Nee, also finde ich cool, dass du das auch sagst, weil wie gesagt, es wird auch viel zu viel negativ dann assoziiert auf diesem Weg, weil genau das, was du gesagt hast, viele Dinge werden dir als Statussymbol angedichtet, obwohl die es gar nicht sind. Ich gebe ein Beispiel. Mir wurde mal nahegelegt, dass ich jetzt keine neue Wohnung da ziehe, weil dann komme ich ja als Neureich rüber und dann ist es ja oh, und sonst was und ja, dann hier. Denke ich mir so, what the fuck, ich kaufe doch nicht oder ich ziehe doch nicht in eine neue große Wohnung, weil ich ein Statussymbol brauche, sondern ich ziehe dahin, weil ich mit meiner Frau gerne mehr Platz hätte, einen schönen Blick, weil ich gerne koche abends mit Freunden, die einladen kann, weil mein Kind auch ein eigenes Spielzimmer dann haben kann. Das ist doch toll, wie viel, also das, nur weil ich das habe, ich nehme es ja keinem anderen weg, wo die Familie leider auf 50 Quadratmeter wohnen muss mit 4 Kindern. So, nur weil ich in einer großen Wohnung wohne, nehme ich jetzt ja keinem akut einmal den Wohnraum weg.
Du hast sogar eine billige freigemacht.
Ich habe sogar einen anderen Wohnraum freigemacht, ja. Natürlich kannst du jetzt auch wiederum argumentieren, okay, wenn jetzt jeder Mensch in einer 200 Quadratmeter Wohnung beispielsweise auszieht und jetzt werden Wände getrennt in 50 Quadratmeter Zellen, dann sind wir ja wieder im Kommunismus, finde ich, oder in solchen sehr krassen verallgemeinernden Gedanken, die uns wieder in kommunistische Gefilde auch bilden würden. Weil es muss ja auch irgendwie einen freien Markt geben, wo du dich entwickeln kannst, weil dieser freie Markt ja auch wiederum die anderen unterstützt, die nicht dazu in der Lage sind. Es wird voll politisch gerade, aber ich sag, wenn du ein Unternehmen bist, das ethisch korrekt handelt, Steuern zahlt, guckt, dass es was spendet und die Gewinne auch noch teilweise so allokiert, dass du was Gutes damit tust. Schulen baust, sonst was, Menschen unterstützt, genau was wir das letzte Mal gesagt haben, Menschen vielleicht aus anderen Ländern holst, dann tust du doch tausendmal mehr als so ein kommunistisches Gesamtkonstrukt.
Ja, gut, klar.
Voll abgeschweift jetzt, aber das sind so Gedanken, die mal raus.
Das ist das Thema, was mich eigentlich an dem Bankerjob, ich habe mich eigentlich nie als Banker selbst gesehen.
Sondern bezeichnet. Als Manager?
Ja, nee, gar nicht Manager, sondern ich habe klar in der Bank gearbeitet, aber dieses klassische, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich eben nicht klassisch Banker gelernt habe. Aber ich bin halt mit einer anderen, neudeutsch würde man sagen, Attitude oder Haltung, glaube ich, an die Aufgabe herangegangen. Und ich habe eigentlich nie das Geld gesehen, sondern habe es eigentlich immer cool gefunden, mich mit der Person darüber austauschen zu können, wie sie zu dem Vermögen gekommen ist. Und häufig waren das ja logischerweise Unternehmer. Und dann hast du mit dem halt über sein Lebenswerk, weil meistens waren das ja im Alter schon Personen, die heutzutage hast, halt viel mehr Junge, die ein Unternehmen erfolgreich halt hinstellen. Früher war das halt eher ältere Menschen. Und das war eigentlich das, was mich an dem Job immer so begeistert hat.
Cool.
Und dass da mal eine Null mehr oder noch eine Null mehr dann an dem Vermögensumfang dranhing, das war eigentlich völlig sekundär. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Neidkultur. Mhm. Ja, diese Unternehmer oder Unternehmerinnen, und jetzt fange ich auch mit Gendern
an. Alles gut, ist gut. Ich habe einen positiven Einfluss.
Dann schaffen die ja auch wieder Arbeitsplätze für alle anderen. Und wenn es die Menschen nicht geben würde, ja, wo würde man denn arbeiten dann? Und so weiter und so fort. Also das Thema ist endlos. Und
auch diese Bindung mit Kapital, immer zu sagen, okay, allen Milliardären Vermögenssteuern und sonst was, das können die doch gar nicht zahlen. Das ist doch alles gebunden in Arbeitskraft. Das ist doch gebunden in Fabriken. Das ist also gerade in der Industrie, klar, haben wir jetzt, also wir haben beide ja keine Industrieunternehmen oder sonst was. Vielleicht bist du an welchem beteiligt, wahrscheinlich, so wie ich dich kenne.
Das ist für dich ein Industrieunternehmen.
Weiß ich nicht, einfach mal ein Chemiekonzern, der, was weiß ich.
Produzierendes Gewerbe.
Von der BASF.
Ja, dann bist du auch daran beteiligt. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du da große Milliardärsfamilien hast in Deutschland, klar haben die Vermögen auf dem Papier sehr viel. Die haben auch wahrscheinlich ausschüttendes Vermögen. Aber dieses Vermögen selbst bildet ja Arbeitsplätze, bildet ja Steuern, bildet ja so viel. Also von der BASF können wahrscheinlich hunderttausende Deutsche von Sozialabgaben leben wahrscheinlich oder von Bürgergeld, das die BASF damit finanziert. Und das, finde ich, wird immer so einseitig beleuchtet. Natürlich ist, finde ich, auch ein linker Gedanke auch immer ein wichtiger Gedanke, aber auch genauso sind konservative Gedanken wichtig für ein allgemein politisches System. Wo wären wir denn gelandet, wenn alle nur konservativ oder links oder nur eine Richtung denken? Es macht die Vielfalt
aus. Jetzt,
und alles muss irgendwie.
Jetzt nimm wieder unser eben skizziertes Quadrantenmodell.
Ja.
Jetzt nicht bezogen auf den Job, sondern auf die jeweilige Person. Ob jemand motiviert ist oder zufrieden ist, kannst du weder beeinflussen, wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist, noch wenn du keiner bist. Dafür ist jeder selbstverantwortlich. Und wenn einer Neid gegenüber anderen hat,
ich hab nicht gewusst, wo es hingeht.
Dann ist es seine ganz alleinige Entscheidung. Und dementsprechend habe ich für mich irgendwann einen Haken daran gemacht. Ich kann andere Menschen weder motivieren von außen, noch kann ich deren Zufriedenheit bestimmen. Ich kann mit ihnen darüber sprechen, was die Gründe und so weiter dafür sind und kann mir gewisse Aspekte dann eventuell rausziehen und mit der Person daran arbeiten. Aber von dem Thema habe ich mich irgendwann komplett verabschiedet. Ganz früher habe ich auch mal gedacht, du kannst andere motivieren. Das geht aber nicht.
Krass, weil ich bin noch in diesem Komplexmodus, / Traumamodus, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, akut, dass ich das Gefühl habe, wenn mir dann Unrecht getan wird, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ein Fatzgewehr oder dass ich
ganz ehrlich, mach einen Haken dran.
Ja.
Meine Rede.
Das sagst du echt immer, aber das ist schon schwer.
Zu wenn's, viel Gedanken über Kleinigkeiten.
Wenn es dann unfair wird, finde ich das dann schon schwer, muss ich sagen, wenn du auch keine Rechtfertigungsmöglichkeit hast. Und wenn dann einfach jemand bestimmt, so sehe ich das und so ist es, aber wahrscheinlich soll es auch scheißegal sein.
Ja, aber indirekt willst du ja eigentlich in den Kopf der anderen Person rein, um ihn nach deiner Überzeugung irgendwie umzudrehen oder das in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Ja, verstehe schon.
Und wenn die Person das nicht will, egal ob sie positive oder negative Gedanken hat, schaffst du das sowieso nicht. Und das ist auch irgendwie
Menschen denken, was sie eben denken.
Ja, sie denken, was sie denken. Und du kannst nur dein Ding machen.
Auswandern.
Und
Amerika.
Nimm die deinen Weg gut finden und da mitgehen. Das ist viel, viel schöner, als sich mit denen zu beschäftigen, die da ein Problem mit
Deswegen
haben.
Deswegen finde ich, macht es ja immer wenig Sinn, mit Mitarbeitern über was zu diskutieren. Wenn du sagst, okay, wenn du sagst, ich finde das sind das so, so und so, dann wird da immer ein Gegenargument haben. Was ich sehr gerne mache, ist wirklich ein knallhartes Feedbackgespräch. Das heißt, ich mache jetzt bei dir ein Feedback, ich setze mich hin und sag dir einfach, was ich von der Aktion halte. Und du darfst nicht darauf antworten. Du musst es einfach anhören, weil das ist das, was ich denke. Ja, du wirst immer ein Gegenargument für alles finden, aber so kommst du in der Situation auf mich rüber. Das ist wahnsinnig schwer auszuhalten, wenn man das mal ausprobiert, ist aber extrem effektiv.
Effektiv für was?
Dass der andere weiß, was du von ihm denkst. Und wenn er schlau genug ist, nimmt er das mit und reflektiert es dann für sich. Weil wenn er nur in der Gegenkonfrontation ist, in der Argumentationsphase ist, lässt das gar nicht wirken. Aber einfach mal sich anhören, was andere von einem denken oder von der Aktion denken oder sonst irgendwas.
Da gebe ich
ist
dir
extrem
da gebe ich dir recht.
Aber ganz kurz, wir schweifen ab. Ich würde gerne noch wissen, wie es weitergeht, weil du warst ja nicht nur bei
aber,
der Deutschen
ich hab ein Aber. Bank.
Wo bist du danach hin?
Danach bin ich von der Deutschen zur BW Bank
Warum?
Nach Stuttgart. Ja, das war 2015 und damals war der eben jetzt schon mehrfach zitierte Andrew Jain zusammen mit Jürgen Fitschen in der Doppelrolle als Vorstand der Deutschen Bank. Mhm. Oder in der, ja, die beiden gemeinsam waren eben Co-CEOs. Und die sind dann 2015 auf Wunsch des Aufsichtsrates dann aus dieser Rolle herausgegangen. Und es kam mit John Crine, der erste, zumindest solange ich dort war, der nicht in der Deutschen Bank groß geworden ist oder der in Deutsche Bank
wo hatten die war. Den her? Wie kam die glorreiche
Idee? Der kam aus dem Aufsichtsrat. Der war, Aufsichtsratsvorsitzender war, glaube ich, nicht. Der war im Aufsichtsrat und wurde dann aus dem Aufsichtsrat auf den...
Hatten die Angst, dass die zu mächtig wurden, die beiden?
Nee, das was war dann damals die Gründe ja, im die Detail waren. Die haben doch
Geld gemacht ohne Ende.
Kann ich dir heute gar nicht mehr sagen, aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du bist jetzt hier Deutschlandchef im Wealth Management. Eigentlich wirst du so eine Funktion nicht einfach aufgeben. Ich war damals gerade 50 und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt wird sich hier so viel verändern und willst du jetzt wieder diesen ganzen Veränderungszyklus als Fähnlein-Fieselschweif-Führer von vorne mit anführen? Oder ist da draußen nicht vielleicht eine Welt, die du bisher immer von dir ferngehalten hast und du guckst nochmal, was da draußen eventuell auch noch auf dich wartet? Und als ich mit diesen Gedanken schwanger gegangen bin, kam halt wie so oft mal ein Headhunter vorbei, der meinte, er hätte ein interessantes Angebot, was ich vorher immer alles abgelehnt habe. Und da habe ich dann gesagt, okay, das höre ich mir jetzt mal an. Und
dann bist du WW Bank.
Dann war das die Vorstandsposition
bei der WW Bank. Fähnlein Fieselschweif, finde ich cool, dass du das sagst. Sagt es dir was?
Ja, klar.
Wer ist das?
Das kenne ich, Fähnlein Fieselschweif kenne ich von Tick, Trick und Track.
Genau, das ist der Pfadfinderverein.
Ja, ist das so?
Dass du das auch kennst. Ja, das war Fähnlein Fieselschweif.
Das kenne ich noch von wo die bei Onkel Dagobert gewohnt
haben. Ja, genau. Ja. Wie goldig. Na, dann bist du WW Bank.
Genau.
Als?
Als Vorstand.
Okay. Aber komplett anders, oder?
Ja, das war natürlich komplett anders. Vorher, weil in der Deutschen war ich ja Managing Director. Das war sozusagen die höchste Funktion oder Titel, den du unterhalb des Vorstandes quasi erreichen konntest. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt mit meinem Werdegang jetzt nochmal die Chance zu haben, Vorstand an der Bank zu werden, das ist schon etwas, was mich nochmal reizen würde. Genau. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, okay, Stuttgart, aber ich habe Stuttgart kennen und auch lieben gelernt in den 5 Jahren, wo ich da war.
Lieben gelernt?
Und
bitte? Lieben gelernt?
Ja, doch, das hatte schon echt
schöne Ecken. Was habe ich sowas? Dann heißt es immer, darf man nicht sagen, gibt einen Shitstorm, schneiden wir raus.
Nö, also ich finde, es ist okay zu sagen, dass man Stuttgart nicht so geil findet. Also sorry, Stuttgarter hatet Mannheim ab, ist auch fein, jeder hat eine Meinung, aber ich finde Stuttgart nicht so cool.
Ja, Stuttgart hat echt schöne Ecken auch. Aber
wo?
Bitte?
Wo? Killesberg, wahrscheinlich das Einzige.
Weniger jetzt vom Stadtbild her,
okay.
Aber Stuttgart, das Leben findet ja hinter den
vier. Hinter okay, den muss man in Stuttgart Stadt. Wohnen, um das mitzukriegen.
Genau, ja, das stimmt tatsächlich.
Okay, weil der Stuttgarter auch nur mit dem Stuttgarter was macht.
Ich habe ein Jahr gebraucht, um das zu verstehen, weil ich kam da an, habe gedacht, okay, das ist so wie Frankfurt. Mhm. Du gehst halt abends auch in die Restaurants und triffst dann da die Gesellschaft und so weiter, aber weit gefehlt. Ja, ab und zu triffst du mal jemand. Aber in Stuttgart ist es so, dass sich die Community nicht in den Restaurants trifft, sondern man lädt ein zum Private Dinner, man lässt sich dort catern und dann muss man dazu natürlich eingeladen werden.
Heidelberg 1:1 gleich. Aber wir haben auch so schlechte Restaurants, Touristenstadt.
Und ich bin erst ein Jahr lang noch gependelt, Frankfurt, Stuttgart. Und in dem Moment, wo ich dann entschieden habe, ich ziehe nach Stuttgart, beziehe dort eine Wohnung, das habe ich dann auch publik gemacht. Und dann gibt es ja so die zwei Hügel oder Hanglagen. Das eine ist ja die Gensheide und das andere ist ja der Killesberg. Mhm. Killesberg ist eher so das neue Geld, wie man dann sagt. Mhm. Gensheide ist eher das alte Geld.
Ist es so?
Ja, das ist so.
Stuttgart Inside.
Und dann wurde ich dann halt gefragt, ja, auf welcher Seite der Stadt wohnen Sie denn? Gensheide oder Killesberg? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich wohne im Stuttgarter Westen, das ist mittendrin im Kessel, weil ich will ja mit beiden Seiten Geschäfte machen. Mhm. Und dann hatte ich den Lacher natürlich auf meiner Seite. Und witzigerweise, ab dem Zeitpunkt wurde ich dann eingeladen. Vorher haben die gesagt, das ist kein Stuttgarter, den laden wir nicht ein. Jetzt ist er Stuttgarter, jetzt wird er
eingeladen. Von wem reden wir da? Was sind das für Menschen?
Ja, das sind halt die Unternehmerschaft von Stuttgart.
Alles so Automobil, sind mal ganz oben Bosch und so weiter.
Wirklich so, Jungs?
Nein, aber auch am Ende der Mielke auch. War ja früher die graue Eminenz da in Stuttgart.
Wer ist die berühmteste und krasseste Person, die du je persönlich getroffen hast? Und welche ist die berühmteste und krasseste Person, bei der du je eingeladen warst?
In Stuttgart oder generell?
Generell.
Und auch in Stuttgart.
Okay, wir machen genau doppelt. Also 4 Personen jetzt bitte.
Ach du Gott, 4 Personen. Jetzt muss die Frage
berühmteste Person an. Generell.
Also tatsächlich, wir hatten ja eben schon das Thema, also Andrew Jane war schon, wenn ich das jetzt einfach so spontan machen muss, cool. War schon wirklich eine der
berühmteste Person, bei der du je eingeladen warst in diesem Stuttgarter Kreis?
Ja, sagen wir so, ich war eingeladen bei einem,
was ist oder der krasseste Person?
Ja, Rechtsanwalt, aber wer sozusagen mein Tischnachbar war, war der Gründer von den DM-Märkten.
Oh, krass.
Wie
ist der? Müller.
Nee, Götz.
Kenne ich nicht.
Jetzt kommt aber der Nachname nicht. Der ist mittlerweile ja leider verstorben. Und das war für mich so eine Unternehmerpersönlichkeit. Ähnlich wie der Dieter Schwarz von Lidl. Der war damals auch jemand, den ich dort kennenlernen durfte. Aber zu dem.
Du hast ihn mal persönlich getroffen?
Den Dieter Schwarz.
Den gibt es ja kein Foto.
Was hat der für eine Ausstrahlung?
Er ist eher ein introvertierter Mann, aber. Wenn du dann auf ihn triffst, hat er eine super Ausstrahlung. Aha. Also das war schon auch, aber der Götz Werner heißt der, Götz Werner, der Erfinder und Gründer der DM-Märkte, das war schon so eine Unternehmerpersönlichkeit, muss ich sagen, der hat mich echt beeindruckt.
Ja. Cool.
Ja.
Und Dieter Schwarz auch, was macht Dieter Schwarz in Stuttgart, ist er da öfters?
Ja gut, er war halt da eingeladen zu einer Veranstaltung und so weiter, da habe ich ihn dann mal
gesehen. Dass er da hingeht, ne?
Ja, irgendwo muss er mal hin, ne?
Ja. Kann auch zu Hause bleiben.
Ja, das
stimmt. Ey, krass. Nee, ist wirklich krass.
Was waren die anderen beiden? Also, das war.
Ach, das können wir jetzt einsparen eigentlich. Gut, okay. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Hörerschaft interessiert. Hörerinnenschaft. Fuck, gut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Die Personen, die unseren Podcast hören.
Das macht mich fertig.
So ist es. Inklusionssprache, mein Lieber. Inklusionssprache. Hier wird keiner ausgelassen. Keine.
Und nach der BW-Bank, was hast du da gemacht?
Niemand ausgelassen.
Nach der BW-Bank wollte ich eigentlich aus privaten Gründen zurück nach Frankfurt. Und dann war aber zu dem Zeitpunkt nicht direkt der Sprung nach Frankfurt möglich. Und dann habe ich über mein Netzwerk wurde ich dann halt gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, nochmal zu einer kleinen Bank nach Würzburg zu wechseln. Dann dachte ich, okay, Würzburg ist auf jeden Fall nur eine Autostunde von Frankfurt weg. Das guckst du dir zumindest mal an. Und ja, habe dann damals die Eigentümer da kennengelernt und so weiter und habe dann gesagt, ja, okay, zu dem Zeitpunkt hatten die noch vor, eventuell die Bank auch Richtung Private Banking Wealth Management so ein bisschen umzubauen. Heute haben sie eine etwas andere Geschäftsstrategie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal den Schritt von Stuttgart nach Würzburg.
Aber macht das Sinn, von etwas 3000 Leuten unter dir gehabt und gehst dann zu einer kleinen Privatbank?
Das hat weniger was beruflich als Hintergrund gehabt, als wie gesagt privat.
Privat, okay.
Genau. Aber also es gab im Familienumfeld halt einen Krankheitsfall und so weiter und ich wollte einfach näher an Frankfurt wieder dran sein, um auch näher bei der Familie zu sein. Das war für mich in dem Moment wichtiger, als jetzt da sozusagen
aber das nachher auszuwählen. Aber trotzdem spannend mal bei einer Privatbank. Also da hast du schon alles, Deutsche Bank, BW-Bank, eine Privatbank, auch mal spannend?
Ja, total, weil ich war ja vorher eben in diesen Großorganisationen. Mhm. Deutsche natürlich als der Riesenladen, der er ist. Die LBBW ist ja auch ein Riesenkonzern mit 11.000 Menschen. Die BW Bank war ja die Tochter davon. Aber dann auf eine Bank mit 200 Mitarbeitern zu gehen, das war schon erstmal ein Kulturschock.
Ja.
Aber hat mich ehrlicherweise dann in meinem unternehmerischen Denken und Handeln noch mal deutlich weitergebracht. Weil vorher warst du ja eher, auch wenn du dann Vorstand warst, eher so ein bisschen apparatschig in so Riesenläden. Und hier warst du natürlich viel mehr direkt am Geschehen dran, hast auch mehr diese Gesamtsteuerungsthemen mitbekommen, die du vorher eher zugearbeitet hast. Weil wie jetzt so eine Gesamtbank gesteuert wurde, habe ich weder in der Deutschen noch in der LBBW in dem Umfang mitbekommen. In Teilen vielleicht ja, aber das habe ich tatsächlich erst so richtig mitbekommen, dann in dieser kleineren Einheit.
Cool.
Jetzt bist du ja bei der Westendbank und unser Beiratsmitglied. Wie findest du es mit uns zu arbeiten?
Was soll er da sagen?
Um jetzt genial. Die Abschlussfrage. Nee, bitte?
Genial.
Ich würde jetzt mal gerne ehrliches Feedback.
Ich nicht.
Scheiße. Ganz am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie crazy, wie wir uns zuerst nach dem ersten Meeting und
crazy inwiefern?
Ja, crazy im Sinne von.
Warte ganz kurz, crazy eher wie ein wahnsinniger Wissenschaftler oder crazy wie ein Nichtsnutz?
Nee, crazy im Sinne von, der Max hat da eine Idee.
Ach so, okay.
Ja, und das ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo wir uns letztes Jahr kennengelernt haben, noch eine fixe Idee, aber die Art und Weise, wie du jetzt wieder von der Motivation her das Ganze rübergebracht hast, hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann Carsten eben so als der klassische Unternehmer, so wie ich viele kennengelernt habe. Natürlich ist der Carsten einmalig, aber jetzt mal sein Unternehmergehen nehmend, war das schon irgendwie. Nach dem ersten Meeting, wo ich gedacht habe, muss ich mich erstmal schütteln, was war denn das jetzt? Aber spätestens nach dem zweiten habe ich dann gedacht, nee, mit den Jungs irgendwie was Gemeinsames auf die Beine zu stellen, das wäre schon cool. Okay. Und das geil. Ist jetzt kein Honig um den Mund schmieren, sondern ja, das war nee, tatsächlich.
Das soll doch wirklich ehrlich. Also so hätte ich es auch eingeschätzt.
Ja, ja, muss ich sagen, ja. Alles schon gedacht und gehört, Thomas.
Ja, nichts okay, Neues. Ja, aber du hast mich gefragt.
Also nein, alles gut.
Aber warum ist die Westendbank eigentlich nicht im Westend? Das hat ja beim Henninger Turm.
Ganz einfach, weil das Westend, Frage. Das kam nicht vom Frankfurter Westend,
ach so.
Sondern vom Berliner Westend, der Name. Ah. Weil die Bank war ja ursprünglich in Berlin und ist 2019 nach Frankfurt umgezogen. Und da gab es aber den Namen Westend schon. Und ich finde es heute eigentlich cool, weil jeder fragt mich ja, wo seid ihr denn im Westend? Ja,
genau. Sag
ich, nee, wir sind in Sachsenhausen.
Das ist das Problem. Ich bin erstmal immer durchs Westend gefahren und die Bank gesucht.
Ja, genau, du bist durchs Westend gefahren und hast gerufen, wo ist denn hier die Westendbank?
Genau, ich habe dich rufen lassen, ich bin ja gefahren.
Ja, ja, stimmt, ich bin oben raus. Westendbank, wo bist du?
Du hast frische Luft gebraucht mit meinem Fahrstil.
Ja, genau, und von Sachsenhausen ruft dann die Westendbank. Ja, hallo. Du hast eine letzte Frage.
Eine letzte Frage. Du jetzt wirklich als quasi Mitbegründer des Wealth Management. Des Geldanlegens für reiche Leute.
Management,
hast du ein paar Tipps, wo du sagst, okay, was ist so das Dümmste, was ich machen kann und was ist extrem schlau, was ich tun kann?
Ja, wenn das Dümmste ist ja immer, alle Eier in einen Korb zu legen.
Okay.
Was meinst du damit?
Ja, wenn du halt sagst, okay, du setzt, das ist wie Glücksspiel, du setzt halt nur auf ein Pferd.
Alle Eier in einen Korb zu legen. Oh mein Gott. Ja, okay. Diversifikation. Du sprichst auf Diversifikation
ja, ich im wollte Portfolio jetzt nicht an.
Gemäß Markowitz.
Bankchinesisch sprechen. Er hat mich ja gefragt.
Genau. Okay.
Das würde ich sagen, ist so das Dümmste. Wobei, jetzt muss ich, es gab natürlich auf der langen Wegstrecke auch Menschen, die haben diesen Ratschlag nicht befolgt. Haben dann die Lottogewinner auch aufs richtige Pferd gesetzt und haben dann trotzdem das Lügen gestraft. Aber wenn du das jetzt wieder über Hunderte oder Tausende
beim nächsten siehst, Mal geht's schief, ist alles weg.
Genau.
Naja, wenn du vor 20 Jahren Apple gekauft hast, 200.000 Euro.
Ja, hätte wäre, wenn.
Ja, die Frage, nur vor 20 Jahren wusstest du halt noch nicht, dass genau. Apple das ist, was
es was ist. Was Schlaues? Jetzt sag nicht, die Eier in verschiedene Körbe legen.
Ach, scheiße.
Ja, schlau ist es auf jeden Fall, über verschiedene Anlageklassen zu gehen. Nicht nur in Aktien zu gehen, auch in Immobilien, auch in Unternehmensbeteiligung.
Nichts Neues.
Ja, natürlich ist das nichts Neues. Aber am Ende ist Geldanlage langweilig.
Ja.
Ja, ist genauso wie Golf. Die coolste Golfrunde ist eigentlich eine langweilige Runde.
Ja, wenig Ausreißer.
Weil wenn du gut spielst und einfach langweilig deine Birdies und deine Pars spielst, dann ist es halt eine coole Runde gewesen.
Naja, wenn ich mit zwei unter vom Platz gehe und also was.
Jetzt für den Normalsterblichen, jetzt nicht
für jemanden. Geil, ich finde das immer geil. Ja. Okay, das heißt also ganz simpel. Einfach gucken, dass man diversifiziert und mal gucken, dass man.
Ja, weil das ist am Ende, du hast mich ja gefragt, was ist schlau? Und ich glaube, wenn ich sehe, klar, die Menschen haben meistens ihr Vermögen mit ihren Unternehmen gemacht und dann sind sie da irgendwann, weil sie das Unternehmen verkauft haben, dann zu viel Geld gekommen. Aber wenn sie dann gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, das Wert, was wir hier im Unternehmen geschaffen haben, dann auf verschiedene Anlageklassen zu teilen, sinnvoll aufzuteilen, dann war das meistens die richtige Entscheidung. Und dann ist es auch so ein bisschen Geschmackssache. Für den einen ist es mehr die Unternehmensbeteiligung, für den anderen ist es ein bisschen mehr die Immobilie. Aber das sind eigentlich schon die Themen, die man dann halt auch spielen sollte. Dann kann man immer noch ein bisschen Aktie und ein bisschen Krypto und alles Mögliche machen, aber das sind eigentlich so die Themen, die ich über die vielen Jahre gesehen habe.
Letzte Frage, würdest du heute noch empfehlen, Banker zu werden?
Gute Frage.
Deswegen stelle ich sie.
Bitte?
Deswegen stellt nur gute Fragen.
Ja, ja, ich weiß. Ich kenne ja Carsten schon ein bisschen.
Bester Fragensteller.
Ja, warum nicht?
Ja?
Ja.
Immer noch ein spannender Job?
Ja, wenn es ist klar, du kommst mit sehr vielen spannenden Menschen zusammen und wenn das ist, was du gerne machst und jetzt nicht selbst Unternehmer wirst, dann glaube ich, ist Banker sein schon ein sehr spannender Job, ja.
Cool.
Besser, ich sage jetzt nichts. Thomas Rosenfeld, meine verehrten ZuhörerInnen.
Krass. Fans.
Fans, ja, unsere Fans. Nee, vielen Dank, Thomas. Ohne Spaß, vielen Dank.
Ich war cool, ganz toll, danke für deine Zeit.
Dich mal vorstellen konnten, danke für deine Zeit. Und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine komplette Beiratsfolge. Dann,
Cool, perfekt. Meine Frau ruft an, weil sie weiß, jetzt ist der Podcast zu Ende.
Podcast zu Ende, liebe Leute, wir lassen es klingeln.
Stay hungry und ich muss jetzt ran, weil es der Klingelton von meiner Frau. Run the game, best believe I'm shining down.